Leute, dieser Podcast ist ein journalistischer Beitrag des Börsenkolumnisten Reinhard Rambach und auf gar keinen Fall eine individuelle Anlageberatung. Und außerdem ist das mein Papa. Viel Spaß beim Hören.
So, liebe Börsemis-Fans, wir haben heute den Tag der Arbeit, also der 1. Mai. Und wenn einer arbeitet, sind wir das.
So ist es. Guten Morgen.
Ja. Einer Lem und ich, wir haben das jetzt nicht extra auf den Tag der Arbeit gelegt, sondern wir hatten auch ein bisschen Probleme mit der BaFin. Das heißt, die Probleme hatte die BaFin selber, weil die Datenbank, weiß ich, haben die under correction oder under
under construction.
Oder, under construction. Auf jeden Fall waren die Daten mal ein paar Tage nicht, war überhaupt nichts zu holen. Also jetzt haben wir wieder ein paar Daten und wir haben auch ein paar interessante Käufe und Verkäufe. 1. Mai ist aber auch ein Feiertag, deswegen will ich ein bisschen Tennis spielen. So, wir haben ein paar Käufe und einen Verkauf nur, immerhin. Fangen wir mal mit den Käufen an. Das ist zunächst einmal Deutz. Helmut Ernst, Aufsichtsrat, hat gekauft. Ja, Deutz ist ja Thema Rüstung. Ich habe den ja auch in meiner Börsebis Top 10 Masterliste als Kauf. Immer Achtung, journalistischer Beitrag, keine individuelle Anlageberatung. Aber jetzt, ja, was machen wir denn mit Deutz?
Das ist ein guter Insider-Kauf und dem würde ich auch folgen. Soweit kann ich schon mal.
Okay.
Wir haben heute das Beste vorab.
Hurra,
das Beste kommt
hurra,
hier am Anfang, weil Deutz auch seit einem Monat aufgerückt ist in den MDAX. Also die Marktkapitalisierung 1,5 Milliarden. Das ist für den MDAX eigentlich gar nicht so groß, aber es gibt ja da immer Verschiebungen, Überlappungen in den Marktkapitalisierung. Die bedeutende ist ja Börsenumsatz und all die Dinge. Ja, wir sind relativ gut unterwegs, weil Deutz es geschafft hat, in den letzten beiden Jahren dieses Motorengeschäft zu erweitern. Zum einen durch die Drohnen, die haben ja die tschechische Firma Sobic gekauft letztes Jahr. Und zum anderen vor kurzem eine kleine Firma aus Nienburg an der Weser, Frerk, für Notstromaggregate. Und da geht es eher um KI-Rechenzentren. Kleine Firma, 200 Mitarbeiter, aber von der strategischen Ausrichtung her sehr sinnvoll. Gleichzeitig hohe Kostensenkung. Wir haben in 2025 25 Millionen Kostensenkung hier erreicht bei Deutz. Die werden in diesem Jahr nochmal 25 Millionen sparen wollen. Und ich muss sagen, so wie sich das mir darstellt, die Margen haben sich deutlich erhöht. Wir fahren immer so um die 5% auf EBIT-Ebene. Jetzt gehen wir Richtung 8-10%. Also 10% soll dann mal in ein paar Jahren auch das Ziel sein. Dividendenrendite, da stehen Sie ja immer auch drauf, ist vorhanden mit 2,5%. Das ist alles sehr ordentlich und die Bewertung ist gar nicht mal so hoch. Wir haben aktuell einen KGV von 11, Durchschnitt war 15 die letzten Jahre. Nächstes Jahr wird das auch runterkommen durch die Gewinnsteigerung auf KGV 9. Beim Enterprise Value ist es ähnlich. Da haben wir nur 5 mal EBITDA müssen wir bezahlen. Das ist schon sehr preiswert, wenn ich bedenke, dass wir einen zyklischen Industriewert hier vor uns haben mit Margenexpansion. Ja? Und auch immer wichtig für mich, hohe Vorhersagbarkeit. Es gibt eine hohe Trefferquote. Die Analysten sind relativ nah dran und haben keine großen Überraschungen. Gleichzeitig steigen die Ertragsschätzung, die Veränderung der Ertragsschätzung auch für das laufende und für das nächste Jahr immer noch. Das heißt, man hat hier wirklich ein schönes Momentum und dem würde ich hier sehr wohl folgen.
Okay, ja gut. Mit mir spielt das komplett in die Karten.
Ja, weil passt doch.
Ich finde den Wert schon, ihr habt den ja schon Ende letzten Jahres, da war der noch bei 8 Euro zum Kauf empfohlen. Deswegen gefällt mir das auch ganz gut. Wobei die Insider-Empfehlungen ja nicht meinen Empfehlungen folgen sollen, sondern das hat ja damit mehr oder weniger auch nicht so viel zu tun. Kommen wir mal zu Mühlbauer. Da hat die Sicura Vermögensverwaltungs GmbH für 392.000 Euro gekauft. Mir ist aufgefallen, wir hatten den Wert schon 2-3 Mal. Kurioserweise hat sich der Kurs aber seit diesen damaligen Insiderkäufen auch nicht großartig bewegt. Da steckt auch der Wurm drin, ne?
Da steckt richtig der Wurm drin und ich bin langsam von der Firma genervt und ich sage Ihnen auch warum. Nur ganz kurz, Sicura ist Josef Mühlbauer, der Vorsitzende des Aufsichtsrates, also Familie. Mhm. Ist auch ein typisches Familienunternehmen und so ist auch das Gehabe. So gibt es zum Beispiel jetzt, heute immer noch keine Zahlen für das abgelaufene Jahr 25. Ich muss immer noch auf die 24er aufsetzen. Man ahnt zwar, man weiß, dass die Umsätze in 25 gefallen sind, dass die Margen aber eventuell sogar gestiegen sind. Nur das genaue Ergebnis kriegen wir erst am 19.06., also in fast zwei Monaten. Und das bin ich ein bisschen genervt, weil man nicht respektiert, dass der Kapitalmarkt im Quartalsrhythmus auch wirklich mal informiert werden will. Und man hat natürlich hier schon wenig Skalierbarkeit, ein wenig vorhersagbares Geschäft. Es ist hauptsächlich ein Projektgeschäft im Bereich Smartcards, elektronische Pässe, ein Identifikationssystem, sowas halt.
Zugangskontrolle.
Genau, sowas. Ja. Und jetzt schafft die Firma nicht besonders viel Transparenz, aber es gibt auch keinen Analysten. Vielleicht gibt es auch deswegen keinen Analysten, weil der wahrscheinlich allein auf weiter Flur wäre und auf verlorenen Posten. Es gibt auch in Indonesien mit einem ehemaligen Partner noch eine große Rechtsstreitigkeit über 250 Millionen Euro. Keine Information.
Wow.
Wer ist das genau? Worum geht's genau? Wie ist der Status da vor irgendeinem Gericht in Jakarta? Also auch da keine Transparenz. Wenn die 250 Millionen kämen, wäre das ja ein Wahnsinnsbooster, weil zum Beispiel der Gewinn in 2024 nur bei 12,5 Millionen Euro liegt, aber aus Faktor 20. Ja, das wäre der große Joker, der Lottogewinn. Aber es gibt eben keine Aussagen dazu. Und da bin ich ein bisschen genervt. Das ist mir auf Dauer zu lahm, zu intransparent, zu illiquide. Auch die Aktie ist übrigens illiquide. Da gehen vielleicht mal an einem schlechten Tag 20 Stücke um, an einem guten nur 800. Also für den Insti ist das gar nicht zu machen. Das Allzeithoch ist auch schon ein bisschen vorbei. Das liegt von 2023 bei 65 Euro. Seitdem gurken wir da so seitwärts, abwärts vor uns hin. Übrigens, ich habe erst gedacht, als ich mir den Chart angeguckt habe, Mühlbauer wäre ein Kind des neuen Marktes. Das stimmt aber nicht, weil es ja auch inhaltlich nicht wirklich so Hightech ist. Aber es ist zumindest mal zufällig auch in 98 an den Markt gegangen. Und deswegen sieht das so aus, weil dann 2001 das Ganze mit dem Markt auch abgeschmiert ist. Aber es ist kein Kind des neuen Marktes, aber es verhält sich so, weil die ist intransparent und das Lahme inzwischen auch seit 20 Jahren sich nicht geändert hat. Also ich würde dem auf keinen Fall hier folgen. Da habe ich keine Lust.
Ein lahmarschiger Wert.
Ja.
Ja, okay. So, dann haben wir noch eine dritte Insider-Kauf. Möglicherweise mit eher keine Kaufempfehlung, sage ich mal spontan aus dem Bauch. Lycon.
Ja.
Ja. Achim Blate, der Vorstand des derselben Firma, hat gekauft. Ja. Wir kennen ihn beide, ne? Also
ja.
ich kenne ihn auch
privat
und persönlich, aber netter Kerl, aber irgendwie läuft der Wert
so
des
ist
Unternehmen
es.
Nicht so richtig runter.
So ist es und sie kennen mich schon ganz gut, weil bei der Lycon auch nicht so richtig was im Positiven passiert. Vielleicht noch mal für alte Börsenhasen, die ehemalige Lloyd Fonds GmbH aus Hamburg. Marktkapitalisierung 100 Millionen Euro. Das Allzeithoch, das war so ein One-Trick-Pony aus der Covid-Zeit. Also von 20 bis 22 ist der Markt, also die Aktie gelaufen wie verrückt. Allzeithoch war 17 Euro. Heute sind wir bei 10 Euro. Stimmt das? Oder? Ja, 10 Euro sind wir.
4,50 Euro.
Ah ja, habe ich verwechselt. Verzeihung. Yeah. Ja, genau.
Also immer schön scharf am Allzeittief. Ne?
Sozusagen.
Yeah.
So, und jetzt gab es ja den großen vermeintlichen Gamechanger letztes Jahr, wo man 2,1 Milliarden Assets under Management plus 4 Fondsmanager gekauft hat von der Mind First. Aber jetzt hat man insgesamt 10 Milliarden Euro Assets under Management. Da kommt aber nicht viel bei rum. Also das ist ein institutionelles Geschäft. Das ist auch viel ETF-Geschäft. Also alles margenschwach. Und da kommt vielleicht dann im letzten Jahr 40 Millionen Umsatz aus den 10 Milliarden, 0,4%, geringe Gebühren im Schnitt. Selbst das erste Quartal nun, wie man vor kurzem lesen konnte, ist negativ. Da haben die im ersten Quartal 26 auch nochmal 1,2 Millionen Euro Geld verbrannt, weil das Geld drauf geht für Integration, Vertriebsaufbau, IT-Plattform, heute muss alles KI sein, nein, IT-Plattform. Das heißt, man hat hier wirklich Probleme, diese Traktion zu kriegen und da tatsächlich mal zu skalieren. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder das Modell geht auf und da kommt jetzt mal wesentlich mehr um die Ecke, was ich aber bezweifle angesichts der Struktur der Assets, die die haben, dann ist die Firma heute spottbillig mit 4,50 Euro. Oder die geht nicht auf, dann haben wir einen Asset Manager mit viel Volumen und geringen Margen und wenig Gewinn. Deswegen, ich kann dem nicht folgen. Ich trau dem Ganzen in dieser Struktur, wie sie sich mir darbietet, im Moment nicht. Und ich glaube, das wird kein VX-Facher in schneller Zeit.
Geht mir genauso. Ich habe auch mittlerweile die Hoffnung aufgegeben. Ich war vor 2-3 Jahren, war ich auch noch, war ich auch fast euphorisch über die Story, über die Entwicklung. Und mit zunehmender Dauer habe ich gedacht, oh wei, oh wei. Und oh wei ist, das Resümee ist oh wei, oh wei.
Ja, lassen wir das dabei.
Ja, okay. Dann haben wir noch einen Verkauf. Und das ist ja ganz kurios. Nakiki SE, ich habe natürlich auch sofort geguckt, interessant, Japaner oder so, ne?
Ja.
Ja, aber in Wirklichkeit ist das eine halbe Räuberpistole, finde ich.
So, ne? Ist es.
Windeln SE war ja das mal, genau. Ne? Und wird noch was anderes, ne? So, jetzt.
Ganz ehrlich, es ist schrecklich. Ja. Ich kann Ihnen nur zustimmen, ja. Ja. Weil erst habe ich gedacht, na, Kiki, ein Ort auf Hawaii oder in Japan, ja, irgendwie sowas. Kiki, ja, aber ja, es ist eben noch viel schlimmer, weil das eben der alte Börsenmantel von Windeln.de ist. Die haben IPO gemacht, damals 2015, mit damals 18 Euro pro Aktie, Riesenkohle, die dann allerdings sukzessive verballert wurde. Das sollte ja mal das Amazon für Babyprodukte werden.
Richtig,
Und auch mit hohem China-Anteil im Vertrieb und so. Das hat alles aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert und ist dann insolvent gegangen 2022. Danach habe ich gefunden als möglichen Geschäftszweck die Finanzierung von US-Anleger, weil da so viel Geld zu verdienen ist angeblich. Ja. Dann gab es nochmal so einen Mini-Hype, das ist dann nochmal auf 8 Euro hochgeditscht in Mai 24. Und das war auch wieder so ein One-Trick-Pony, einmal rauf und dann nie wieder gesehen. Das Ganze war nicht belastbar, um das mal vorsichtig zu formulieren. Und jetzt soll der Geschäftszweck sein, die Investition in Bitcoin. Und ganz ehrlich, Leute, da reicht mein Vokabular von peinlich bis ärgerlich. Was soll das jetzt? Ja, wenn gar nichts mehr geht, dann muss der Bitcoin ran. Und was ich auch noch gefunden habe, die Firma hat eine Marktkapitalisierung aktuell von nur 730.000 Euro. Also wir kratzen hier mal wieder den Boden des Fasses aus. Aber Moment, hat noch eine Anleihe draußen, jetzt ganz frisch.
Richtig,
Volumen 8 Millionen, fast 10% Coupon. 800.000 Euro Zinsen jedes Jahr. Also einmal die Market Cap an Zinsen. Entschuldigung, was soll der ganze Kram? Da bin ich raus und kann nur sagen, schnell dem Verkauf folgen, kann ich nur sagen.
Am besten benennen das wieder um in Windeln.de.
Weil alles scheiße ist.
Der Name ist dann auch, ja, genau.
Das ist, man kann, also wenn ich dann Bitcoin höre, dann bin ich, also ehrlich, das ist eine Frechheit.
Ja, okay, gut. Prima. Ja. Super. Das war's. Sehr schön. Gute Sitzung heute,
finde ich. Ich weiß nicht.
Ja, spannende Wert. Ja, prima.
Gut.
So, wir sehen und hören uns wieder, so Sie wollen. Und wir hoffen, dass Sie das wollen. Schauen Sie auf unsere Internetseite www.derbersebis.de und www.berzebisfonds.de und da haben Sie dann mehr Spaß als mit Windeln.de.
Hoffentlich.
Hoffen wir
aber mal. Ganz sicher, in dem Fall ganz sicher.
Ganz sicher.
Also,
okay.
Ich wünsche Ihnen was, machen Sie es gut, tschüss.
Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich journalistischen Veröffentlichungen sowie der allgemeinen Information über die Produkte und Dienstleistungen der Börse Bios Fonds GmbH. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die Informationen in Bezug auf die von der Börse Bios Fonds GmbH vertriebenen Sondervermögen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar. Der Kauf von Investmentanteilen erfolgt stets auf Grundlage der im Zeitpunkt des Erwerbs jeweils aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Börse Bios Fonds, Sondervermögen, die aus den wesentlichen Anlegerinformationen, dem Verkaufsprospekt, den allgemeinen und besonderen Anlagebedingungen, die im Verkaufsprospekt enthalten sind, sowie dem jeweils letzten Rechenschaftsbericht sowie gegebenenfalls nachfolgenden Halbjahresbericht bestehen. Die Verkaufsunterlagen in deutscher Sprache stehen auf der Website www.seigutzudeinemgeld.de in der Rubrik Fondsporträts Preise in elektronischer Form zur Verfügung oder können auch kostenlos bei der Börse Bios Fonds GmbH unter der Telefonnummer +49221985488015, der Depotbank UBS Deutschland AG oder bei Universal Investment Gesellschaft MBH unter www.universal-investment.de angefordert werden. Bitte beachten Sie auch den ausführlichen Disclaimer auf meiner Homepage www.derboersebius.de und www.seidgutzudeinemgeld.de.